Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Herzlich willkommen, sagt Ihnen Henning Hubert. Aus den Medien, aus dem Sinn, haben wir Corona abgehakt? Darum geht es in unserer heutigen Lebenszeit. Wir wollen über die Rolle der Medien reden, wie sie in unserem Umgang mit dem Coronavirus, wie sie uns beeinflusst haben. Denn es fällt schon auf, durch den Krieg in der Ukraine liegt der jahrelange mediale Fokus gerade nicht mehr auf Corona. Die Überschriften der Talkshows, Interviews und Artikel sind nicht mehr so vom Virus dominiert wie seit März 2020, wo immer neue Details prominent be- oder verhandelt wurden. Baumarkt auf oder zu, Luftfilter, AstraZeneca, Thrombosen, Distanz oder Wechselunterricht. Das füllte Seiten und Sendungen. Heute ist es dagegen schon kompliziert, die Inzidenzzahlen, Impfquote oder phasenweise super wichtig Hospitalisierungsrate zu finden. Wie wirkt sich denn diese abrupte Änderung in der Berichterstattung gerade seit dem 24. Februar, ja, dem Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, auf unsere Befindlichkeiten aus? Ist das Zurücktreten von Corona-Berichten auch ein Zeichen für das erwartete Ende der Pandemie? Wenn ja, darf das Hoffnung machen? Welche Konsequenzen dürfen wir daraus ziehen in Bezug auf unsere Wahrnehmung der Welt und für unser Verhalten? Nachboostern, Maske auflassen oder weg in den Müll mit ihr? Wir wollen hier und heute eben fragen nach der Rolle der Medien in der Corona-Zeit. Was in der Berichterstattung hat funktioniert? Wie beeinflusste und beeinflusst der Medienkonsum zu Corona unsere Psyche? Was sollte man kritisch hinterfragen? Wo stehen wir denn da jetzt? Ne? Ermüdung, Sättigung, Ignoranz im Umgang mit Corona-Meldungen oder eben gerade nicht? Wir wollen wissen, informieren Sie sich in den Medien immer wieder neu? Oder haben Sie irgendwie abgeschlossen mit der Meinungsbildung, haben einfach Ihre Schlüsse schon gezogen und verhalten sich jetzt danach, ohne große Neuigkeiten noch aufzunehmen und einzubauen in Ihre Haltung zu dem Virus? Sie können gerne mitmachen unter der Hörertelefonnummer 00800 4464 4464. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben wollen mit Ihrem Anliegen, Ihren Fragen und Erfahrungen, dann bitte an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Aus den Medien, aus dem Sinn haben wir Corona abgehakt. Wir haben drei Gäste aus einem Studio des Bayerischen Rundfunks. Das geht wieder, nachdem die ARD intern für lange Monate ja beschlossen hatte, keine externen Gäste anderer Rundfunkanstalten reinzulassen in ihre Gebäude. Also in München begrüße ich Dr. Christina Berndt, Journalistin und Buchautorin, etwa über Resilienz und Individuation und Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung im Ressort Wissen. Guten Morgen nach München.
Guten Morgen.
Telefonisch ist dabei Michael Forst. Sie machen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Krankenhäuser, für die Johanniterkliniken Bonn. Guten Morgen, Herr Forst.
Guten Morgen.
Was Besonderes an Ihnen ist, Sie feiern so eine Art zweiten Geburtstag gerade?
Richtig. Gestern war mein zweiter Geburtstag. Eigentlich war mein normaler Geburtstag, aber vor 2 Jahren war ich stark erkrankt und habe nach mehreren Wochen Koma wieder die Welt erblickt.
Weil Sie in der Alpha-Welle Corona hatten?
In der ersten Welle, einer der ersten Patienten in Bonn, die richtig Corona hatten.
Und ich begrüße Dr. Hans-Joachim Maatz, Psychoanalytiker, Psychotherapeut, Psychiater und streitbarer Autor. Zuletzt erschienen sind von Ihnen die Bücher Corona-Angst, was mit unserer Psyche geschieht. Und vergangene Woche kam heraus, knapp 250 Seiten dick, der Titel bestehend aus einem einzigen, aber beunruhigenden Wort: Angstgesellschaft. Guten Morgen, Herr Maatz, nach Halle.
Hallo, ich grüße Sie. Guten Morgen und die anderen Gäste auch herzlich.
Frau Berndt von der Süddeutschen, aus den Medien, aus dem Sinn haben wir Corona abgehakt. Fragen wir in dieser Lebenszeitausgabe, wie lange ist es denn her, dass Sie ein Corona-Thema auf Seite 1 hatten?
Haha, auf Seite 1 kann ich jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen, weil ich inzwischen auch so ein bisschen anders denke, gar nicht mehr so sehr in gedruckten Zeitungsseiten, nicht? Wir publizieren ja auf allen Kanälen online, digital. Aber was natürlich jetzt schon immer mal wieder Thema war, waren auch die politischen Entwicklungen im Zusammenhang nochmal die Bestätigung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, dass die Rechten zwar, das war meiner Erinnerung nach vor ein paar Tagen auf Seite 1.
Ganz frisch aus dieser Woche die Auszeichnung von Ihnen als Journalistin des Jahres in der Kategorie Wissenschaft durch das Medium-Magazin, ein Fachmagazin. Die Auswahl für verschiedene Kategorien treffen dort etwa 70 Juroren. Erstmal Glückwunsch.
Ja, vielen Dank.
Sie liefern also Artikel und Interviews zu Corona. Wie diesen Montag habe ich was gefunden in der Süddeutschen, in der gedruckten Fassung, über neue Gefahren und alte Impfstoffe. Da schreiben Sie über Subtypen, die den Impfschutz unterlaufen. Und darüber, welche Impfstrategie Forscher für den Herbst empfehlen. Wo finde ich denn das nun? Sie in Ihrem Blatt wandert die Aufmerksamkeit ab von den Wissenschaftsseiten rein in die Gesellschaftsseiten? Oder sagen Sie, Sie geben diesen Artikel online weg und dann muss man gucken, wo der irgendwann wieder auftaucht?
Nein, das planen wir natürlich durch, ne? Was erscheint online und auch wo erscheint es. Und Sie haben natürlich völlig recht, dass das Thema Corona nach hinten rutscht. Also entweder in unserem Online-Auftritt, wenn man den aufruft, findet man in der Regel mittlerweile die ersten 5 bis 6 Texte zum Thema Ukraine und dann kommt vielleicht Corona oder auch was anderes. Den Text, den Sie eben erwähnt haben, der ist in der gedruckten Zeitung in der Rubrik Wissenschaft erschienen. Das ist dann schon auch ein paar Seiten weiter hinten. Und insofern ja, ganz klar, die Medien haben ihre Aufmerksamkeit verschoben. Es gibt einfach aus meiner Sicht momentan auch nicht so viel zu berichten. Also trotzdem bleiben wir natürlich dran. Ich werde auch gleich wieder eine Videokolumne aufnehmen zum Thema Corona, zum Thema Impfungen zum Beispiel. Das ist schon natürlich weiter bei uns im Fokus, aber hat längst nicht mehr die Aufmerksamkeit von uns und auch von unseren LeserInnen wie zuvor.
Ich nenne es mal Goldstandard für aktuelle Daten. Das sind schon auch Ihre Grafiken in der Süddeutschen Zeitung, findet man immer noch täglich. Jetzt habe ich mal gerade den Blick auf die heutige Ausgabe gefunden. Bundesweite Inzidenz, sagen Sie, 162,6. Das waren noch über 300 bei der letzten Ausgabe Ihrer Zeitung. Alle Kurven und Linien gehen steil nach unten und die Deutschlandkarte ist aber immer noch dunkelrot. Nirgends sehe ich ein beruhigendes Grün bei der Inzidenz. Unser Gehirn, das nimmt ja nun Farbinformationen etwa 200 Mal schneller auf als Botschaften durch Zeichen wie Buchstaben. Denken Sie inzwischen auch schon, wenn Sie Landkarte, Deutschland und Corona hören, dunkelrot, violett?
Ja, das ist es einfach nicht. Wenn man also weiterhin bei dem Standard bleibt, den man die ganze Zeit hatte, dann ist es natürlich so, dass eine Inzidenz von 160, 200, 300 ja immer noch sehr hoch ist. Ja, wir haben uns ja damals in der ersten, zweiten Welle darüber unterhalten, was wir tun, wenn die Inzidenz über 50 steigt. Und auf der anderen Seite ist die Situation natürlich eine ganz andere. Also eine Inzidenz von 160 ist einfach nicht mehr so schlimm. Und das liegt an mehreren Gründen. Also natürlich vornehmlich daran, dass wir größtenteils geimpft sind, dass uns also eine Infektion von daher schon nicht mehr so viel ausmacht und dass das Virus sich etwas abgemildert hat. Wobei ich immer noch sage, nein, das ist kein mildes Virus. Das ist immer noch ein durchaus gefährliches Virus. Aber mit unserem Impfschutz und der Immunität in der Bevölkerung ist 160 tatsächlich heute eine andere Zahl. Von daher ja, man hätte auch drüber nachdenken können, ob man die Einfärbung der Grafik ändert.
Na, dann interessiert mich das nochmal mit der Farbenlehre. Warnampeln waren da auch wahnsinnig wichtig. Die sprangen immer auf Rot. Also die Überschriften, die habe ich gut in Erinnerung. Ist die irgendwann noch in irgendeiner Zeitungsschlagzeile bei Ihnen auf Grün zurückgegangen, gerade was die Belastung der Krankenhäuser angeht?
Ja, meiner Erinnerung nach schon, also in jedem Fall mindestens in der Berichterstattung. Es ist ja schon ganz klar, dass die Lage im Moment relativ ruhig ist. Wir haben, denke ich, wieder einen entspannten Sommer vor uns, wenn uns nicht das Virus jetzt noch einen ganz üblen Streich spielt und in einer ganz anderen Variante auftaucht. Und das bilden wir natürlich in der Berichterstattung ab. Es geht ja nicht darum, dass wir hier Daueralarm schlagen wollen, sondern dass wir seriös berichten über die Lage. Und das tun wir.
An der Stelle möchte ich den Psychoanalytiker Hans-Joachim Marz aus Halle begrüßen. Herr Marz, seit Ihrem Psychogramm der DDR, dem Buch Gefühlsstau aus dem Jahr 1990, waren Sie häufig gefragt als Erklärer gesellschaftlicher Entwicklung und Fehlentwicklung. Pegida-Versteher etwa schrieb die Taz mal warnend und verkürzend über Sie. Im neuen Buch Angstgesellschaft schreiben Sie jetzt über Corona, Angst, Mache, Panik, Demie. Sie verwenden auch das Wort Propagandajournalismus, das bestimmt viele wütend macht. Und wenn wir heute über Medien und Corona sprechen, da meinen Sie, Zitat, erschreckend ist der weitgehende demokratieunwürdige mediale Gleichklang der öffentlich-rechtlichen und einiger großer Printmedien. praktisch als Propagandaorgane des Regierungshandelns mit Ausschluss eines Meinungsstreites. Man nimmt sie jetzt nun nicht nur über ihre Bücher wahr, sondern auch in anderen Medien, im Internet. Mit ihren Streitthesen sind sie auch, wenn auch nicht nur auf umstrittenen rechtslastigen Plattformen und Kanälen zu finden. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hört man sie irgendwie viel seltener als früher, Herr Marz. Wer wollte denn da mit wem nicht mehr reden?
Ja. Also ich habe den Eindruck gewonnen, wer sich seit der Pandemiezeit nur öffentlich-rechtlich informiert oder in großen Printmedien, wird nur zum Teil informiert und wird zum großen Teil auch falsch informiert. Also müssen die Menschen in die Alternativmedien ausweichen. Auch da gibt es natürlich die Gefahr von Fake News und Falschmeldung, Übertreibung und so weiter. Aber das Problem liegt darin, dass es ganz bestimmte kritische Themen in den Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr vorkommen. Also warum wird nicht öffentlich darüber diskutiert, was Inzidenzen eigentlich sind? Sind das Infektionen oder sind das Testergebnisse? Oder was sind an und mit Corona Verstorbene? Das sind, wenn das so gesagt wird, einfach nur ängstigende Informationen, ohne zu differenzieren, wer ist denn wirklich an Corona gestorben. Oder eben die sich ausbreitende Kritik an den Corona-Maßnahmen, an der Impfpropaganda, wird öffentlich-rechtlich im Grunde genommen überhaupt nicht ausgewiesen, wird nicht diskutiert. Wir wissen, dass Kritiker beschimpft werden, ausgeklammert werden, benachteiligt werden, nicht zu Wort kommen. Und was Sie eben von mir sagen, das ist eigentlich typisch. Also wenn man zum Beispiel so eine Bezeichnung bekommt wie Pegida-Versteher oder Putin-Versteher, dann weiß ich, ob ich lachen oder weinen soll. Also ich bin Psychotherapeut, das heißt, ich bin von Beruf aus Versteher, Zuhörer, Analytiker. Ich muss jeden Menschen bemüht sein zu verstehen. Das ist für mich eine Tugend und das wird im Grunde genommen jetzt zum Vorwurf gemacht, nur weil man dann vielleicht Dinge berichtet oder analysiert, die andere nicht hören wollen.
Ja, Herr Marz, ich habe ja auch gesagt, dass das verkürzend dargestellt wurde, habe ich angemerkt.
Als Beispiel nehmen.
Und Herr Marz, da habe ich auch gleich noch ein anderes Zitat gefunden über Sie und da können Sie ja auch eine Antwort geben, weil wir ja eine Corona-Sendung irgendwie auch haben und eine Mediensendung. Sie selber und Corona. Ich wiederhole da mal eine Frage der Mitteldeutschen Zeitung. Eine Überschrift zu einem Auftritt von Ihnen in Halle auf einer Anti-Corona-Maßnahmen-Demo. Sind Sie ein Corona-Leugner, Herr Marz?
Das ist ein Schwachsinn. Also wie kann man ein Corona-Leugner sein? Also auch das ist wieder übelste mediale Propaganda. Nur wenn einer kritisch darüber redet oder nachdenkt, wie verhält sich es wirklich mit Corona, wie groß ist die Infektiosität, wie groß ist die Gefährlichkeit, leichte, schwere Erkrankungen, das sind das alles differenzierte Fragen, die gestellt und beantwortet werden müssen. Aber sofort, wenn man das macht, ist man eben ein Corona-Leugner oder sogar Covid-Jod oder so etwas. Das, meine ich, ist anzuprangern, dass es heutzutage nicht mehr möglich ist, offen ganz normale kritische Fragen zu stellen, dann wird man sofort in eine meistens sogar rechte Ecke gestellt. Und wenn man das dann hört, dass die Demonstrationen, die gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden haben und stattfinden, die sogenannten Spaziergänge, dann wird gesagt, das sind rechtsextreme Reichsbürger, Covid-Joden, Antisemiten oder so. Also das ist so auffällig dumm, wenn man so viele Schimpfworte gleich benutzt, nur um eine notwendige Kritik an Maßnahmen, an ungeklärten Situationen in die Öffentlichkeit tragen will. Also das ist im Grunde genommen meine Kritik an der momentanen Situation, dass die Medien versagen.
Wenn wir dann die Überschrift hier gefunden haben, Herr Marz, aus den Medien, aus dem Sinn, haben wir Corona abgehakt. Könnten Sie da ja eigentlich ganz froh sein über diese Entwicklung?
Naja, das ist, wäre eine Illusion. Ich denke, es wird schon wieder vorbereitet, dass es einen heißen Herbst gibt. Und in der Zwischenzeit haben wir das Affentheater mit den Affenpocken. Also es hört nicht auf. Es ist ja offensichtlich deutlich geworden, dass es politisch sinnvoll ist, den Menschen permanent Angst zu machen, sie einzuschüchtern, damit sie dann eben nicht mehr kritisch fragen, dass sie immer gehorsamer werden, dass sie alles machen, was auch unsinnig von ihnen verlangt wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema abgehakt wäre, denn wenn das jetzt aufgearbeitet würde, wie viel politisches Versagen, wie viel Heuchelei, wie viel Lügen, wie viel Propaganda ist in den Medien, dann denke ich, gäbe es eine große Aufgabe, das kritisch, juristisch aufzuarbeiten. Und das kann man sich nicht vorstellen, dass das geschieht. Also eher wird man wieder neue schlimme Dinge finden, um den Menschen weiterhin Angst zu machen.
Das ist Ihre Befürchtung. Wir sammeln mal weiter an der Stelle. Und Sie können sich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch gerne einschalten unter unserer Nummer. Kostenfrei europaweit unter der 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne bitte mit Ihrer Rückrufnummer. Der Dritte in unserer Runde, Michael Forst. Die Regionalsendungen des WDR-Fernsehens, die haben sich ja nun peu à peu von den Tagesinzidenzen für ihre Region verabschiedet. Gehen wir jetzt mal rein nach Nordrhein-Westfalen. Wenn Journalisten Sie als Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter der Johanniter-Kliniken in Bonn anrufen, was wollten und was wollen die denn jetzt wissen?
Inzwischen ist das Thema Impfpflicht, also verpflichtende Impfung für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen ist noch ein Thema, weil man auch hier hinterher war zu sehen, gibt es vielleicht doch so viele Impfgegner, die eben die Argumente aufgenommen haben in den Häusern und gesagt haben, ich lasse mich nicht impfen, es gibt so viele Bedenken und könnte das dann endlich dazu führen, dass die Krankenhäuser in die Knie gehen? Ich sage das ein bisschen überspitzt, weil in den ersten Zeiten, also insbesondere im ersten Jahr, war eigentlich die tägliche Anfrage, und ist es jetzt soweit, müsst ihr jetzt Abteilungen schließen, geht ihr jetzt in die Knie, können wir die Versorgung nicht mehr sicherstellen, ist es endlich soweit wie in Italien? Das war das, was wir ja jeden Tag, wirklich jeden Tag ein Jahr beantwortet haben. Jetzt ist es die Impfpflicht, auch das hat leider nicht funktioniert. Also wir haben beispielsweise eine Impfquote von über 99% in unseren Häusern. Das heißt, die Mitarbeitenden haben alle relativ gut erkannt, nicht nur durch die Medien, aber auch vor allen Dingen durch die tägliche Arbeit, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen, dass es eben einen Schutz bietet. Übrigens ja keinen Schutz, dass man sich nicht erkranken, dass man nicht erkranken kann. Der Schutz ist ja nicht gegeben, sondern man kann durchaus trotz Impfungen und auch wenn man Corona positiv war, kann man erkranken. Aber bei den meisten ist eben der Verlauf deutlich milder. Und vor allem, das ist leider für mich der größte Vorwurf an dieser Stelle als Selbstbetroffener, dass sich viel zu wenig mit den Erkrankten beschäftigt wird. Es zeichnet sich eben ab, dass die Folgeschäden bei denjenigen, die erkrankt waren, deutlich höher sind und wir noch sehr, sehr lange mit dem Thema Long-Covid zu tun haben werden.
Wenn Sie jetzt, Herr Forster, hören 3G, 2G genesenen Status, was heißt das denn, dieses Wort genesen für Sie selber?
Ja, für mich heißt es, ich hatte Corona, was aber eben einer der ersten Stämme war. Das heißt, ich musste mich inzwischen oder ich habe mich inzwischen natürlich auch durch meine Arbeit weiter impfen lassen. Im Übrigen auch kein Spaß, weil der Virus und ich werden keine Freunde. Das heißt, auch bei den beiden weiteren Impfungen hatte ich erhebliche Nebenwirkungen. Das war beim zweiten Mal sogar so wieder, dass ich dachte, oh mein Gott, das ist ja fast so schlimm wie kurz vor meinem Koma. Aber auch das geht vorbei. Es geht sehr viel schneller vorbei. Einen Tag nach der Impfung ist die Sache durch und dann geht es einem besser. Aber genesen heißt eigentlich nur, das ist eigentlich das falsche Wort, man ist nicht genesen, sondern man war infiziert. Und man weiß dann noch überhaupt nicht, Wie sind die Folgeschäden? Wir haben jeden Tag Beispiele, wo Menschen kommen, sei es mit Müdigkeit. Und ich habe jetzt letztens eine Sendung im WDR gesehen. Da sprach man von über 250 Indikationen, die man Long-Covid zuordnen kann. Und jetzt fängt das Gesundheitssystem eigentlich gerade erst an. Die Kliniken, auch wir, die Johanniter, fangen jetzt an mit der Information, indem wir für die Patienten aufarbeiten, wo kann man sich eigentlich gegen welche Problematik bei Long-Covid behandeln lassen.
Und mit dieser persönlichen Prägung, haben die Journalisten Ihnen denn die richtigen Fragen gestellt?
Die Journalisten sind an der Stelle eigentlich, wenn man es nicht selber erfahren hat, also die Voraussetzung wäre gewesen, dass man einen Verlauf hatte, also eher überhaupt positiv war und auch einen entsprechend schweren Verlauf. Wenn man das alles nur so aus der Distanz betrachtet, ist es ja wie Kriegsberichterstattung aus dem gesicherten Studio 500 Kilometer vom Ort entfernt. Das ist ein riesengroßer Unterschied und so werden entsprechend auch die Fragen gestellt. Vielleicht haben einige mein erstes Interview damals gesehen, was ich gegeben habe. Das war mehr oder weniger Zufall, weil eine Redakteurin mich anrief und wollte irgendwas zu Corona wissen. Und ich war längere Zeit eben nicht erreichbar durch das Koma, lag dann endlich auf einer Normalstation und konnte kaum mein Handy bedienen. Und die rief mich dann an und wollte irgendwas lapidar wissen. Und ich musste ihr dann erstmal erklären, wie schwer ich erkrankt war. Und das haben wir dann ja auch veröffentlicht, weil ich mir überlegt habe, die Leute sollen schon begreifen, dass, wenn man es kriegt, dass man durchaus langfristig Probleme haben kann.
Unsere Lebenszeit aus den Medien, aus dem Sinn, haben wir Corona abgehakt? Rufen Sie an unter unserer kostenfreien Telefonnummer 008 00 4464 4464 oder Sie schreiben uns gerne eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, dann gerne auch mit Ihrer Rückrufnummer. Weiter hier die Lebenszeit im Deutschlandfunk. Aus den Medien, aus dem Sinn haben wir Corona abgehakt. Rufen Sie an bitte unter der kostenfreien Telefonnummer 008 00 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ich nenne nochmal unsere Gäste. Christina Berndt, Journalistin und Autorin, Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung im Wissenschaftsressort in München. Michael Forst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Johanniter-Kliniken in Bonn. Und Hans-Joachim Marz, Psychoanalytiker, Psychotherapeut, Psychiater und Autor aus Halle. Und jetzt vielleicht die Stelle mal, um auf die Straße zu hören. Eine Umfrage meiner Kollegin Susan Zahre. Sie hat sich mal bei Wind und Wetter in Saarbrücken umgehört, wie wichtig den Passanten gerade Corona ist, auch in ihrem Medienkonsum.
Im Moment durch den Krieg ist Corona in den Hintergrund getreten. Jetzt kommen noch mal die Affenpocken als nächstes. Aber das sieht nicht so dramatisch.
Sag ich mal, es wird jetzt in den Hintergrund gedrängt. Ist ja jetzt auch eine andere Sache, also Krieg zum Beispiel. Und ich würde sagen, dadurch ist es eigentlich verschwunden.
Ja, auf alle Fälle sollten die Leute nicht denken, das wäre Grippe. Jeder macht ja wie, man die Grippe, dann ist gut. Die, wo im Krankenhaus leiden, die zählen ja nicht
mehr. Seit 3-4 Monaten ist Corona gar kein Thema mehr. Man denkt auch gar nicht mehr drüber nach. Davor war es so präsent die ganze Zeit. Jetzt ist es vorbei. Gefühlt.
Also für mich persönlich bin ich viel zu viel noch damit beschäftigt, als Lehrer mit Tests und positiven Fällen, die in der Schule sind. Aber es ist zum Teil aus den Köpfen draußen, vielleicht so ein bisschen als Befreiungsaktion.
Die Befreiungsaktion, bei der Planung dieser Sendung haben wir das auch so wahrgenommen. Jetzt merken wir, da ist ein neuer Schwung drin. Bei Markus Lanz ist wieder Thema, der Bundesgesundheitsminister taucht auf. Dann der Justizminister Buschmann gibt Kontra. Also in der politischen Debatte wird jetzt auf den Herbst geschaut. Da wollte ich Sie mal fragen, Frau Berndt, wie ist denn das eigentlich so mit diesen Jahreszeiten? Takten Sie Ihre Corona-Berichterstattung auch nach den Jahreszeiten?
Nein, wir takten sie einfach nach dem, was gerade ist. Also wir takten sie nach dem, was passiert. Und tatsächlich passiert im Moment ja nun mal relativ wenig. Und das ist auch gut so. Also es gibt eben einfach nicht so viele Fälle.
Ist das aber eigentlich natürlich wenig, Frau Berndt? Abstürzende bitte? Kurven? Weil steigende Kurven haben uns ja nun auch total geprägt. Aber wenn Sie sagen, ist das wenig, wenn Kurven ganz steil nach unten gehen in allen Bereichen? Todesfälle, Hospitalisierung und auch Ansteckungen?
Naja, das findet ja in der Berichterstattung statt, aber natürlich nicht in der Häufigkeit. Also es ist natürlich klar, dass wir darauf schauen, dass im Moment eine ruhige Phase ist und dass man dann gucken muss, was passiert im Herbst. Ich finde es schon wichtig, daran die Leute auch zu erinnern. Also ich finde es falsch, jetzt so zu tun, als wäre die Pandemie vorbei. Das ist sie definitiv nicht und international schon gar nicht. Aber ja, viele Menschen in unserem Land können im Moment relativ oder sehr befreit von Corona leben. Nichtsdestotrotz muss man kommunizieren, dass das nicht das Ende ist und dass das Virus vermutlich zurückkommt. Nur mit welcher Schwere und was das dann für unser Leben bedeutet, das müssen wir dann sehen.
Und dieses Vermuten, Herr Forst, haben Sie da an der Quelle, wie sieht es denn da gerade aus? Sind die Intensivstationen von Ihnen in beiden Kliniken in Bonn jetzt voll oder leer?
Na, die Intensivstationen sind Gott sei Dank leer. Das heißt also, es gibt deutlich weniger schwere Fälle. Aber es gibt eine Entwicklung, die überhaupt keine Berücksichtigung in den Medien findet. Zum einen sind die Ansteckungsquoten natürlich deswegen deutlich, beziehungsweise die Zahlen über die Quoten deutlich geringer, weil ja viel weniger getestet wird. Und da es ja eben auch Leute gibt, die geimpft sind und wenig Symptome haben, verspüren die das gar nicht. Und wenn sie nicht testen sich oder auch nicht sich testen müssen, dann wirkt sich das ja auch nicht in den Zahlen aus. Was aber nicht heißt, dass es trotzdem in den Krankenhäusern zu Herausforderungen führt. Denn wir testen natürlich weiterhin und wir haben im Moment zwei Probleme. Das eine ist, dass natürlich auch, hatte ich am Anfang gesagt, bei uns sich auch noch Mitarbeitende infizieren, trotz Impfung. Das heißt, die fallen dann aus. Das wiederum bedeutet, jeder weiß ja, dass die Pflege und die Gesundheitssysteme eng aufgestellt sind, das heißt improvisieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viele Patienten, die zu uns kommen, die getestet werden, die negativ sind bei der Aufnahme und dann nach 2-3 Tagen, wenn sie in der Behandlung sind oder operiert werden müssen, plötzlich positiv sind. So, und mit denen muss man umgehen. Und das dann womöglich mit weniger Leuten, die sich morgens krank gemeldet haben, das ist die Herausforderung, die derzeit in den Krankenhäusern herrscht.
Wir haben, wenn wir Medien besprechen, die klassischen bislang genannt. Dann gibt es natürlich auch Social Media, sehr viel, was da so an Traffic ist bei Telegram zum Beispiel. Und da herrschen dann wohl Gewissheiten vor, dass also auch wer im Verkehrsunfall verstirbt, positiv getestet ist, dann Corona-Toter ist. Wie ist denn das, diese
das
Erfahrung?
Ja,
Herr Forst und Frau Bernd. Und Herr Forst?
Herr Forst,
ja.
Gern.
Also diese Zuordnung, das hatte ja auch der Kollege eben schon mal gesagt, ist natürlich ein großes Problem. Ist jemand wirklich an Corona verstorben oder nicht? Das ist eben nicht so eindeutig feststellbar, sondern wird dem zugeordnet, war er zu dem Zeitpunkt positiv, dann ist es ein eindeutiger Fall. Aber an der Stelle soziale Medien, das ist eigentlich unser Hauptkampfpunkt, was die Medien angeht. Denn wir kriegen natürlich durch die Diskrepanz zwischen dem Empfinden der Bevölkerung, es ist doch alles vorbei. Und wir verstehen überhaupt nicht, warum es noch Besuchsbeschränkungen gibt. Warum brauche ich denn überhaupt noch einen tagesaktuellen Test, wenn ich in ein Krankenhaus hineingehe? Warum kann ich meine Oma nicht mit 3-4 Leuten besuchen? Das verstehen die Leute heute nicht mehr, weil ihnen ja suggeriert wird, es ist alles vorbei. Und wir haben an den Pforten das Problem, dass die Leute dann dort stehen und sagen, ihr macht hier einen Aufwand, ihr macht hier eine Welle behindert uns sozusagen bei der Pflege unserer eigenen Patienten. Und wir haben noch ein anderes interessantes Phänomen. Es gibt Leute, die natürlich aufgenommen werden, wenn sie zum Beispiel Unfall haben und die gar nicht erzählen, dass sie nicht geimpft sind, sondern die sagen, sie sind geimpft, was aber leider dann nur so lange hält, bis der erste Test da ist.
Ich würde dazu gern noch mal was sagen, gerade zu den Corona-Toten. Es ist eben nicht so, dass jemand, der in einem Verkehrsunfall verstirbt und zufällig Corona-positiv ist, als Corona-Toter gezählt wird. Da gibt es ganz klare Vorgaben, nach denen vorgegangen wird. Also ein Corona-Toter ist nur jemand, bei dem die Hauptdiagnose Covid für den Tod verantwortlich zu sein scheint. Und ja, da gebe ich Herrn Forst recht, das ist nicht immer gut zu trennen. Manchmal ist es einfach auch eine Sekundärdiagnose, denn natürlich ist jemand, der einen Herzinfarkt hatte und dann auch noch zufällig Corona-positiv ist und Covid entwickelt, Dessen Prognose wird dadurch natürlich nicht besser. Der mag dann vorrangig an dem Herzinfarkt gestorben sein, aber das Virus spielt eben doch auch eine Rolle. Aber der Verkehrstote zählt nicht mit. Und deshalb möchte ich auch gern noch zu Herrn Marz was sagen, der sich ja so ungerecht behandelt führt, aber doch hier mit hartem Geschütz auffährt, auch von Worte in den Mund nimmt wie Schwachsinn, dumm und Propaganda. Und ich so denke, wir sind so weit davon fern. Also Propaganda ist einfach wirklich ein Wort, das eigentlich eine Zumutung ist in diesem Zusammenhang. Wir Medien haben wirklich, wir Staatsmedien, wie Sie das nennen, oder auch nicht, die öffentlich-rechtlichen Sender, die großen Zeitungen, wir haben alle natürlich auch kritisch über diese Pandemie berichtet. Wir haben sehr genau hingeschaut, wer sind Corona-Tote, was ist mit den Inzidenzen. Das ist inzwischen sehr klar alles geklärt. Wir haben auch hinterfragt, sind Schulschließungen richtig? Wir haben hinterfragt, wurde nicht eine Maskenempfehlung viel zu spät ausgesprochen. Wir haben Maskendeals hinterfragt, wir haben Testproblematiken hinterfragt, all diese Dinge. Und das tun wir. Wir erfüllen da genau den Auftrag, den wir haben, kritisch hinter die Dinge zu gucken. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir Leuten Unsinn erzählen, wie er zum Beispiel auf Telegram kursiert.
Herr Marz, Sie sind gefragt, Sie können ja analysieren. Aus welcher Motivation vermuten Sie, geschieht das alles?
Naja, ich will erst mal sagen, wenn Frau Berndt sagt, wir haben das gefragt, aber welche Antworten sind denn entstanden? Also sie sagt dann, Frau Berndt, ganz vorsichtig, ja, es scheint dann auch an Corona gestorben zu sein oder so. Warum wird denn eigentlich nicht obduziert? Wenn man die einzige größere Arbeit von dem Hamburger Pathologen Pischel, der dann nachgewiesen hat, dass praktisch die angeblich an Corona Verstorbenen eben an anderen Erkrankungen.
Da sind Sie leider einfach nicht auf dem neuesten Stand, Herr Marz. Diese Arbeit von Herrn Püschel, das waren ja so irgendwelche ersten sehr seltsamen Anfänge. Inzwischen gibt es zahlreiche Studien dazu und man weiß sehr genau, dass die Menschen, die als Corona-Tote gelten, zu über 90% definitiv an Covid-19 gestorben sind.
Ich sage was anderes. Ich glaube Ihnen das nicht, weil es keine gesicherten Obduktionen gibt für praktisch die Corona-Fälle. Also ich bin eben gefragt worden, warum das so ist. Ich denke, es wird gebraucht im Grunde genommen als weitere Orientierung auf eine Gefahr, nämlich die Corona-Gefahr. Ich will auch zu Herrn Forst was sagen, der ja zu Recht eben betont, dass es Folgeschäden gibt, dass es Long-Covid gibt. Als Psychotherapeut weiß ich wieder, Long-Covid kann alles sein. Also es ist überhaupt noch nicht geklärt, welche sozialen und psychischen Probleme die Menschen jetzt weiter haben und als Long-Covid-Syndrom dargestellt wird. Aber es handelt sich im Grunde um ganz andere, um ganz individuelle Probleme, um psychosomatische Probleme. Und genauso wie zu Recht aufmerksam gemacht wird, dass die Erkrankung erhebliche Folgeschäden hat, müsste in der gleichen Weise darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Impfungen auch erhebliche Folgeschäden haben. Ich habe die letzten Angaben von der Europäischen Arzneimittelinstitution, also der EMA, die sprachen immerhin von über 21.000 Tote, die im Zusammenhang mit der Impfung entstanden sind. Und vermutlich ist die Dunkelziffer noch wesentlich höher.
Da müssen Sie Zahlen wirklich sauber trennen, Herr Marz. Das kann ich so nicht stehen lassen.
Es sind nicht. Lassen Sie mich erst mal ausreden. Warum besprechen Sie denn das nicht? Warum wird denn in Ihrer Zeitung das nicht breit diskutiert, welche Folgen die Impfungen haben können und warum? Das ist ein großes Feld, immer noch eine Impfung, die ist nicht voll geprüft, die ist nicht wirklich richtig zugelassen und es wird nicht diskutiert. Das ist etwas, was ärgerlich ist, was aufregend ist, was ängstigend ist, und da bin ich jetzt genau bei meiner Aufgabe, dass ich zunehmend Menschen habe, die so voller Angst sind, weil sie so einseitig informiert sind und zum Beispiel auch über
Pro und Contra der Impfung nicht ausreichend aufgeklärt sind, dann erfahren sie auf der einen Seite, es ist alles wunderbar, Impfung ist Liebe, Impfung ist Freiheit, Impfung ist Rettung. Auf der anderen Seite erfahren sie die erheblichen gefährlichen Komplikationen und Todesfälle. Und das ist ein Grund, weshalb sehr viele Menschen so verunsichert sind, so labilisiert sind, weil es darüber keine wirklich öffentliche Diskussion gibt. Was stimmt denn nun wirklich? Und das ist im Grunde genommen der Grund, den ich zu beanstanden habe. Und dann frage ich mich natürlich, wem nützt es, dass man die Menschen so verunsichert, so in Angst versetzt? Wem nützt es, dass praktisch die Angst jetzt auf ein Virus projiziert wird, wo wir im Grunde genommen erhebliche Gründe haben, reale Ängste zu haben über unsere Lebensweise, über unsere Zukunft, über das, was mit Umwelt, Finanzen, Migration zu tun hat. Das sind doch Riesenprobleme, die aber verleugnet, verdrängt werden und dann auf ein Virus projiziert wird mit der Erwartung, ja, das geht vorüber, man muss sich nur impfen lassen, dann ist alles wieder gut. Und das halte ich für eine sehr bedenkliche Verschiebung der Realität.
Herr Marz, wir versuchen ja jetzt die Debatte und auch die Lager, wie Sie sie beschreiben, ja, hier in der Sendung stattfinden zu lassen. Frau Bernd, wie ist das mit der Rolle der Medien darin?
Ja, ich muss dazu noch mal was sagen.
Also wir gucken auch immer auf den Medienfokus. Ne? Also zum Beispiel die 21.000, die Zahl können Sie dann sofort einordnen und auch sagen, das war in der Süddeutschen auch gelungen.
Also erstens befassen wir uns sehr genau mit den Impfungen, mit den Impfkomplikationen, mit den Nebenwirkungen. Wir diskutieren das immer wieder. Und ich glaube, Herr Marz, Sie lesen uns einfach nicht. Könnte das sein, dass Sie gar nicht die großen Qualitätsmedien lesen und deshalb diese Debatten nicht mitbekommen? Also, wir schreiben darüber sehr genau. Und wenn man das liest, dann wüsste man auch, dass diese 21.000 angeblichen Toten, eben das sind Verdachtsmeldungen. Ja, es wird ja sehr genau von den Arzneimittelbehörden in Europa, in Deutschland erfasst, was für Meldungen eingehen. Und das sind Verdachtsmeldungen. Also jeder kann melden, ich glaube, meine Oma ist an der Impfung gestorben, weil sie 2 Tage nach der Impfung tot war. Und dann muss überprüft werden, ist das ein Zufall, ist das nur ein zeitlicher Zusammenhang oder gibt es dort wirklich einen ursächlichen Zusammenhang, einen Grund? Und wenn man das alles anschaut, kann man sagen, die Impfung ist sehr sicher und das Verhältnis von Nutzen und Risiko ist extrem zugunsten des Nutzens.
Vielleicht die Stelle, um einen Hörer anzuschalten, wie dieses Medienprodukt bei Ihnen ankommt, Herr Knut Jessen. Sie rufen uns aus Hamburg an. Willkommen in der Lebenszeit.
Ja, einen schönen guten Tag. Erstens freue ich mich sehr über Ihre Teilnehmer, also Frau Bern, die habe ich auch schon öfter wahrgenommen, und den Herrn Dr. Maas, den Psychoanalytiker, Psychotherapeuten. Und warum ich anrufe, ist, weil ich den Eindruck habe, wir leben doch in einer schizophrenen Welt. Das kann ich begründen, weil auf der einen Seite ist Corona eine Situation, auf die sind wir nicht vorbereitet. Also wir hatten ja früher auch schon SARS-Viren, aber nicht in dem Ausmaß. Und insofern muss man sich da neu drauf einstellen. Und dass wir eine Impfung haben innerhalb kürzester Zeit, ist sensationell, ist ein riesengroßes Geschenk. Ich bin dreimal geimpft. Und ich habe mich gefreut, dass ich jetzt Corona bekommen habe, dann bin ich auch noch genesen. Das ist sozusagen der Goldstandard in dem, was man kriegen kann. Aber warum ich sage, das Ganze ist schizophren? Wir sorgen uns sehr um unsere Gesundheit, akzeptieren aber nicht, dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte mich schützen und ich möchte mich aber nicht impfen. Ich möchte sozusagen Corona bekommen und dann bin ich genesen. Und darüber gibt es ja auch Studien, dass die Immunantwort des Körpers da sehr umfassend ist. Und auch die Idee, das nach 3 Monaten nicht mehr gelten zu lassen, ist politisch, aber nicht unbedingt gerechtfertigt. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Die Schizophrenie besteht darin, dass wir natürlich uns hier sehr komfortabel, wir leben sehr komfortabel. Der Rest der Welt verhungert, verdurstet, infiziert sich an verunreinigtem Trinkwasser, lebt in Dürre. Und das sind Dinge, die sind gravierend. Und die werden sozusagen als Kollateralschaden vielleicht hingenommen. Jetzt wird in der Ukraine ein Volk dahingemetzelt, da sterben Tausende von Toten, es gibt Traumatisierung, wir erleben sozusagen das Déjà-vu des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit. Und das ist eine Schizophrenie, von der ich empfinde, man sollte sich die Dinge auf der einen Seite in seiner Bewertung und in seiner Gewichtung in Relation setzen. Also auf der einen Seite sind wir hier im Gesundheitswesen sehr gut geschützt und es kann auch Menschen geben, die sind nicht geimpft und die überstehen diese Krankheit. Die vulnerablen Gruppen muss man unbedingt schützen. Meine Mutter ist vor über einem Jahr gestorben, aus Altersgründen. Die war in einer Seniorenresidenz und die hatten sehr strikte Maßnahmen. Und das fand ich einfach total akzeptabel zu sagen, diese Gruppe ist geschützt, wir werden getestet, wir halten jegliche Hygienevorschriften ein zum Schutze dieser Menschen. Meine Mutter hat eine Alterspsychose bekommen aufgrund der Isolation. So what? Das sind auch Konsequenzen aus dieser ganzen Gesamtsituation und man hat es versucht, alles aufzufangen. Und ich möchte aber trotzdem sagen, versuchen wir nicht zu sehr in Panik zu verfallen. Also mir geht es auch um die Resilienz. Also wenn ich mir sage, was ist Resilienz? Ich stehe jetzt hier im Park, mein Hund, der freut sich, dass ich mit ihm draußen bin. Es ist wunderschönes Wetter, es ist ein wunderschöner Park und das habe ich erlebt in den ganzen Jahren jetzt mit Corona, dass das für uns unheimlich wichtig ist.
Aber, Herr Jessen, Sie haben trotzdem dabei im Park irgendwie Radio gehört, wahrscheinlich über Ihr Smartphone und haben sich angesprochen gefühlt und dann war Corona für Sie ja dann doch noch nicht abgehakt.
Nee, ich habe das in der Küche gehört. Ich war vorhin oben, habe gearbeitet und jetzt bin ich kurz raus und ich habe Ihre Sendung gehört und ich habe mich sehr gefreut über den Beginn der Sendung, fand ich, die Einlassung fand ich sehr gut und diese Frage nach dem, was ist jetzt in den Medien? Es rückt Corona aus dem Blick und ist die Ukraine dominant? Das ist immer so. Also unsere Medien oder unsere Wahrnehmung ist immer selektiv. Und wir leben immer in einer Konstruktion von Wirklichkeit. Und die ist unglaublich different. Und das ist Realität.
Ich danke, Herr Jessen, an den nächsten Hörer übergeben kann, an Oliver Gasparini aus Bayern, der uns anruft. Wollte ich beim Herrn Marz noch mal nachfragen. Dieses So what mit einer Altersdepression, dieses Vereinsamen und die Folgen, das Hinnehmen, das bringt Sie aber wiederum, wenn ich Sie richtig lese, auf die Palme.
Ja, natürlich, weil die Relation dabei nicht bedacht ist. Das ist bei den Kindern noch schlimmer als bei den Alten. Das haben wir öfters zur Kenntnis nehmen müssen, dass dann eben wegen des Kontaktverbotes, der Vereinsamung, eben man auch stirbt oder zumindest leidet. Oder die Kinder, die zur Maske gezwungen werden, die Distanz halten müssen, die also im Grunde genommen zu einem widernatürlichen Beziehungsleben gezwungen werden, dass das erhebliche Folgen auf ihre psychische Stabilität und Gesundheit hat. Also wenn ich es wieder allgemein sage, dass die Maßnahmen nicht hinreichend bedacht werden, was hat es denn für Konsequenzen, zum Beispiel für die Alten in den Pflegeheimen, was hat es für Konsequenzen für die Kinder, für ihre Entwicklung. Das ist der Grund, den ich kritisiere und beanstande, dass man das und bis heute eigentlich nicht wirklich ausreichend klärend diskutiert.
Aus Bayern, Oliver Gasparini kann ich einschalten hier bei uns. Vermissen Sie, Herr Gasparini, eigentlich so ARD-Brennpunkte, ZDF-Spezialsendungen zu Corona gerade? Die sind ja irgendwie vorbei.
Ja, das habe ich auch natürlich alles am Anfang angeschaut. Aber viel wichtiger war eigentlich dann das Radio für mich. Also ich habe die Podcasts völlig neu entdeckt und vor allem die Podcasts der öffentlich-rechtlichen Sender. Und ich muss einfach sagen, nochmal Sandra Ciesek und Herr Drosten, die haben einen wunderbaren Job gemacht. Und das hat am Anfang ja manchmal anderthalb Stunden, manchmal zwei Stunden hat das gedauert. Und es war so informativ und man hatte ja Zeit, man konnte ja nicht raus. Ne? Und insofern, ich habe mich da wunderbar informiert gefühlt. Und ich muss auch sagen, ich habe dann natürlich weitergemacht. Und es bei Deutschlandfunk der Tag zum Beispiel, dieses Element an Subjektivität, das und auch die Bereitschaft, sich zu korrigieren und Fehler einzugehen, das, glaube ich, hat dem Journalismus unterm Strich sehr gut getan.
Wie ist denn das so mit der Lernkurve, wenn ich Herrn Gasparinis Anmerkung nehmen kann, Frau Berndt, bei Ihnen? Wenn Sie jetzt vielleicht 2 Jahre Berichterstattung noch und nöcher auf Ihre Leistungen gucken, was war gut, was schlecht?
Ja, da gab es natürlich eine Lernkurve. Ich finde schon, dass insgesamt die Medien das extrem gut begleitet haben. Freue mich auch über den großen Einfluss, den die Wissenschaft da hatte und der Wissenschaftsjournalismus, dass man sich dem so sehr geöffnet hat. Ich würde mir sehr wünschen, dass das beim Thema Klima auch passiert, wo man dringend mehr auf die Wissenschaft hören müsste. Und klar, dass wir unter nicht irgendwann auch mal falsche Schwerpunkte gesetzt haben. Ich glaube, dass wir tatsächlich zu spät in das Hinterfragen der Maßnahmen gekommen sind, was aber nicht heißt, dass das Jahre zu spät kam, sondern Wochen und Monate. Ne? Dass man also am Anfang doch natürlich sehr auf das Virus, seine Mechanismen geschaut hat. Was passiert da eigentlich gerade in der Welt? Und zu spät angefangen hat, die Maßnahmen sehr kritisch zu bewerten. Ne? Welche Maßnahmen brauchen wir wirklich? Welche nützen wie viel? Das wusste man natürlich anfänglich auch nicht. Ich sehe das auch so, dass man die Altenheime zu stark abgeschottet hat. Ganz am Anfang in der ersten Welle war es wohl kaum anders möglich, aber hätte man nicht doch Begegnungen im Freien viel mehr ermöglichen müssen, um der Einsamkeit entgegenzuwirken.
Haben Sie noch mehr Antworten auf Ihre Fragen? Sie haben ja auch jetzt ungefähr 10 Fragen sich selbst gestellt.
Ich verstehe gerade nicht, welche Fragen Sie meinen.
Was, wo Sie sagen, da haben wir eine ganze Seite mitgefüllt und am Ende war es das ja dann doch nicht. Also nehmen wir mal die Türklinkendesinfektion oder Luftfilterdebatte.
Ja, die Luftfilterdebatte ist nach wie vor noch nicht so wirklich entschieden. Also da ist relativ klar, große Anlagen helfen viel, diese kleinen Dinger wahrscheinlich eher nicht so viel. Also ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass ich sagen kann, da haben wir jetzt irgendwie komplett falsch gelegen. Ja, die Wissenschaft hat am Anfang falsch gelegen mit der Desinfektion, aber das wusste man ja nicht. Man musste sich einfach langsam entwickeln. Man hat immer mehr gemerkt, auaha, dieses Virus überträgt sich tatsächlich über Aerosole, was ja der schlimmstmögliche Fall ist. Ja. Und klar, am Anfang hat man gedacht, Desinfektion nützt was, aber dann wusste man, ist eben nicht so. Und das korrigiert man dann. Das ist ja auch das Wichtige, was man Menschen mitteilen muss. Die Wissenschaft entwickelt sich. Und damit heißt es nicht, dass es Blödsinn ist, was die da machen, sondern man lernt und lernt. Und das tun die Medien natürlich genauso.
Und mehr in der Lebenszeit zu unserem Thema ab 11.05 Uhr.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Weiter mit Henning Hubert. Aus den Medien, aus dem Sinn haben wir Corona abgehakt. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 008 00 4464 4464. Heute dabei Christina Berndt, Journalistin und Autorin, Süddeutsche Zeitung München, Michael Forst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Johanniterklinik in Bonn und Hans-Joachim Marz, Psychoanalytiker und Autor. Halle. Und ein Song, Gegenwart, von Anne-Mai Kantereit.
Ich muss mich zwingen, ein paar Stunden keine Nachrichten zu lesen. Fühlt sich an, als wäre gestern alles halb so wild gewesen. Und morgen könnte alles anders sein. Oder bilde ich mir das ein, oder bilde ich mir das ein? Die Kneipen schließen, die Kinos auch, und im Schauspielhaus fällt der letzte Vorhang aus. Die Nachrichten rennen dem Algorithmus hinterher, wenn in Moria die Zelte brennen, dann sieht das niemand mehr. Ich muss mich zwingen, ein paar Stunden mein Handy wegzulegen. Fühlt sich an, als wäre gestern alles halb so wild gewesen. Und morgen könnte alles, alles anders sein. Die Kneipen schließen. Die Kinos auf und im Schauspielhaus. Es liegt Visiten.
Aus den Medien, aus dem Sinn, haben wir Corona abgehakt, fragen wir heute. Ich habe zwei Mails, die ich kurz vorlesen kann, die sich auf die Medien beziehen. Ulrike Dischereit schreibt, Medien wollen sich verkaufen. Daher ist das Thema momentan nicht mehr in. Außerdem geht es nicht in jedem Fall unbedingt um sachliche Information, sondern um Meinung, die aber als häufig als Information verkauft wird. Die Unterscheidung zwischen Meinung und Information wird daher immer schwieriger. Das erzeugt Angst und macht anfällig für Manipulation. Eine andere E-Mail, sie ist von Dagmar Fempel. Zu diesem Thema möchte ich ganz generell sagen, dass die Medien zu stark unser Denken beeinflussen wollen. 2 Jahre lang Corona von morgens bis abends und nun Ukraine von morgens bis abends, oftmals ohne neue Inhalte. Das ermüdet und nimmt eher das Interesse. Ich begrüße unsere Hörerin, Frau Maritsch aus Baden-Württemberg. Sie hat auch die 0080044644464 gewählt. Und ich wollte Sie fragen, Frau Maritsch, wie bewerten Sie denn, ich habe nur einen Hinweis bekommen, Sie kommen aus dem Gesundheitswesen, wie bewerten Sie denn das Maß und den Inhalt der Corona-Berichterstattung?
Guten Morgen oder guten Tag. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und für mich ist Corona selbstverständlich nicht vorbei, weil ich beruflich noch schon sehr viel damit zu tun habe. Ich muss sagen, dass ich Inhalte oder den größten Teil von Inhalten sehr gut finde. Also die öffentlich-rechtlichen Sender haben in Sachen Inhalt sehr gute Arbeit geleistet. Was mir also ein bisschen gefehlt hat, ist so eine grundlegende Anleitung für nicht geschulte Anwender, wie wir aus dieser Masse der Informationen das, was für uns essentiell ist und vielleicht auch praktisch notwendig ist, auf unsere Bedürfnisse herunterbrechen oder wie wir mit dieser Fülle an Informationen umgehen. Ich denke nicht, dass Thema Covid auch während der Pandemie wirklich vorherrschend war. Es gab auch politische Themen, es gab auch unterschiedliche Schwerpunkte. Das war nicht fortwährend in 2 Jahren das Thema. Was aber gefehlt hat, ist schlichte Anleitung, zum Beispiel vor der Tagesschau, wie trage ich eine Maske? Welche Maske ist für was notwendig und nicht Kijimea-Werbung?
Wo haben Sie das denn dann selber gelernt, wenn nicht in den Medien, wenn nicht vor der Tagesschau, Frau Maritsch?
Ich bin dafür geschult. Ich habe Privileg, eine Ausbildung genossen zu haben, in der das eine wissenschaftliche Erklärung war. Und ich habe auch einen wissenschaftlichen Hintergrund und bin selbst gewöhnt, die Informationen auf Güte zu überprüfen. Ich gehöre aber zu den wenigen Menschen, die diese Ausbildung haben. Für meine Patientinnen habe ich diesen Teil der Education übernommen. Wofür ist eine FFP2-Maske? Was macht das Ausatmeventil aus? Wofür ist Mund-Nasen-Schutz? Das war mein Teil. Was aber einfach, das ist auch meine Erfahrung in Patientenkontakt, dass es unglaublich schwierig mit dieser Fülle an Informationen umzugehen
Und da ist. Haben wir ja. Ja, Frau Maritsch, und da haben wir ja dann auch die Rolle der Medien. Man sieht natürlich schon, also Impfkampagne, da waren die Oberarme, also aller Orten wahrnehmbar. Und man sieht auch aus Kliniken die Bilder. Und da konnte ich doch an dieser Stelle, Frau Maritsch, den Herrn Forst wieder reinholen für die Johanniter-Kliniken in Bonn. Spricht er, wie ist denn da so Ihre Öffentlichkeitsarbeitseinstellung? Der Klinikchef ging monatelang immer vor das Krankenhaus mit Maske und hat da O-Töne gegeben.
Das ist richtig. Allerdings stellt sich dieses Problem ja tatsächlich im Gesundheitswesen nicht. Denn wir haben ja über die aufgestellten Hygienekonzepte von Anfang an und alle unsere Mitarbeiter, egal ob das die Reinigungskraft ist, die ja in das Zimmer des Corona-Kranken muss oder auch die Betreuung von Patienten, alle waren von Anfang an genau, wie die Zuhörerin gerade gesagt hat. Wir hatten das Privileg, dass wir Konzepte erstellt haben, die Leute sehr, sehr gut geschult haben und die haben das auch letztendlich auch weitergegeben in ihre Familien und Ähnliches. Wir haben Videos gemacht, wie trägt man die Maske richtig, haben das kommuniziert, haben auch versucht, unsere Patienten, die uns besuchen, entsprechend zu schulen. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Hätte das nicht funktioniert, wäre es tatsächlich auch in Deutschland zu viel größeren Schließungen von Abteilungen oder Krankenhäusern gekommen.
Wenn jetzt heute Ihr Klinikdirektor ein Interview gibt, macht er das immer noch mit Maske vor der Kamera?
Ja, die Maske macht er nicht mehr, das ist richtig, aber ich sag mal, die Regeln sind für Krankenhäuser, das hatte ich ja auch ausgeführt, nach wie vor da, weil eben auch noch eine Gefahr besteht. Und für uns ist eben heute nicht mehr das Virus das Problem. Inzwischen sind die Routinen in den Abläufen so gut, dass wir so noch nicht mal mehr Patienten aus Stationen heraus verlegen auf eine gesonderte Station, sondern die können isoliert in dem Zimmer bleiben. Werden in den normalen Stationen so behandelt, als wenn sie ein anderes Virus haben. Wir haben ja durchaus auch Norovirus in den Krankenhäusern im Winter. Und da sind die Routinen inzwischen so ausgeprägt. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Aber ich möchte noch mal einen Punkt sagen, eben zu der Diskussion. Bei den Folgewirkungen dürfen wir uns ja nicht nur alleine auf Corona fokussieren, wo oft noch die Datenlage fehlt. Wir wissen aber aus anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Vorsorgeuntersuchung, dass wir alleine in 2020 über 75% weniger Vorsorgeuntersuchungen bei Darmkrebs zum Beispiel durchgeführt haben. Und das wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen, weil die Folgen, die werden sich dort langsam und kontinuierlich dann aber auch zeigen.
Das sind so indirekte Folgen dann, die sich irgendwie ableiten. Frau Bernd von der Süddeutschen Zeitung, ich will mal auf die Bilder im Kopf, die ja für uns alle abrufbar sind. Bergamo, muss man nur sagen, im Zusammenhang mit Corona weiß man Bescheid, dass, was da am 18. März 2020 fotografiert wurde, die Militärkonvois mit den Särgen. Ich möchte auf ein anderes Bild kommen. Ich frage mich so immer so ein bisschen, warum haben wir unter Omikron uns auch so verhalten wie unter Alpha? Das ist Ende November gewesen, 2021, dass die Bundeswehr sich eingeschaltet hat mit ihren Rettungs-Airbussen mit Intensivstationen. Und da gab es eine Bildberichterstattung und da konnten dann sogar am Zielort, dann in NRW, von Bayern hoben die ja ab, diese Flugzeuge mit Patientenverlegungen. Und dann konnte am Zielort dann doch in Krankenhäusern dann gefilmt werden, auf Stationen, wo ja eigentlich Kamerateams nicht rein durften, um die Leute nicht anzustecken. Waren Sie da so ein bisschen neidisch auf die Kollegen vom Fernsehen?
Ich finde das ganz wichtig, dass das passiert und ich finde es auch ganz wichtig, dass Bilder transportiert werden. Man muss immer ein bisschen selber auf sich aufpassen, nicht, wie sehr man sich die anschauen will. Also bei der Ukraine mache ich das zum Beispiel sehr selektiv, weil es einfach so tief reingeht, diese schrecklichen Bilder, dass ich mich da auch ein Stück weit schütze. Bei Corona gab es ja jetzt auch ausgezeichnete Dokumentation aus der Charité zum Beispiel und ja, manchmal bin ich da neidisch, weil ich denke, es ist natürlich noch mal ein anderes Erleben, da so ganz nah dran zu sein. Und tatsächlich war ich in der Covid-Phase nicht auf Intensivstationen. Ich war in virologischen Instituten, das wohl. Aber denke eben, naja, das ist das Privileg derjenigen, die eben Bilder zeigen und Filme senden. Und es gehört einfach zu einer Aufklärung dazu, sowas auch zu tun. Insofern Hochachtung vor den Kollegen, dass sie das getan haben.
Herr Marz, Aufklärung. Und Sie sagen, das ist nicht nur Aufklärung, vermute ich.
Ja, das ist richtig. Also wir wissen aus der Massenpsychologie, dass wenn man Bilder zeigt oder bestimmte Bilder zeigt oder immer wieder bestimmte Bilder zeigt, dass das einen erheblichen Einfluss hat, eine manipulative, suggestive Wirkung. Und da fällt dann natürlich auf, dass es solche Schreckensbilder sind, also Särge und überforderte Intensivstationen und also schlimme Bilder. Damit macht man natürlich auch politisch, medial erheblichen Einfluss. Also wenn ich an eine seriöse mediale Berichterstattung denke, dann würde auch dazugehören, dass man zum Beispiel dann aufdeckt, was ist denn eigentlich in Bergamo gewesen, was ist denn der Grund, weshalb es dann so eine Anhäufung von Särgen gab und so weiter. Und ich will noch was Persönliches sagen. Es wird ja deutlich, dass zum Beispiel Frau Bernd und ich sehr unterschiedliche Positionen haben. Also Frau Bernd mehr eben für die Maßnahmen, ich mehr ein Kritiker. Und dann fällt mir eben auf,
wenn Frau Bernd vorhin auch gesagt hat, naja, wir müssen den Einfluss der Wissenschaft ernst nehmen. Ja, das sage ich auch, aber welcher Wissenschaft denn? Ich kann zu allen Pro oder Contra wissenschaftliche Untersuchungen und Befunde und Arbeiten anführen. Also dann wäre es zum Beispiel auch wichtig und eine Verpflichtung der großen Medien, auch die Wissenschaftler und die wissenschaftlichen Untersuchungen zu Wort kommen zu lassen, die verdrängt werden. Also ich nenne nur bei Namen von Ioannidis oder Bakhti oder Wodak oder Hockerts und so weiter. Das sind ja alles Leute, die auch mit entsprechend wissenschaftlichen Befunden arbeiten. Warum wird das nicht gegenübergestellt? Warum gibt es nicht, also jetzt spreche ich wieder als Ostdeutscher, runde Tische, wo man Pro und Contra auch wissenschaftlich diskutiert. Es gibt doch nicht nur die Wissenschaft, die mit der alles eindeutig geklärt wäre.
Also, da frage ich vielleicht mal rein, Frau Berndt, lesen Sie Bakhti und wie lesen Sie ihn?
Herr Bakhti ist aus meiner Sicht der Seriosität entwichen. Also Herr Bakhti hat sich in eine Ecke begeben, wo er einfach nicht mehr ernst zu nehmen ist. Grundsätzlich sollte man, und das tue ich auch als Journalistin, aber die Ohren offen haben in alle Richtungen und auch offen verschiedene Meinungen anhören. Das tue ich auch. Aber es gibt natürlich auch ganz klare Kriterien für gute Wissenschaft. Es gibt evidenzbasierte Studien. Es gibt eine Wissenschaft, die man ja abklopfen kann auf ihre Qualität. Und das ist eben gerade die Kunst von Wissenschaftsjournalistinnen, das auch zu tun und zu wissen, wer sind die Experten, die hier seriöse Wissenschaft transportieren.
Das nehme ich Ihnen wirklich richtig übel, dass Sie sowas sagen, dass Sie dann sagen, der Bakhti hat sich entfernt oder in eine Ecke gestellt oder so. Ja, womit begründen Sie denn das? Woher wollen Sie denn das wissen?
Mit seinen Falschbehauptungen. Er hat ja unzählige Falschbehauptungen, wirklich unglaublichen Unsinn verbreitet. Naja, das sage ich, weil ich das mit meinen Kenntnissen, meinen Fähigkeiten, meiner langjährigen Ausbildung geprüft habe.
Und andere Fähigkeiten, die genau das bestätigen können, was zum Beispiel Bakhti beschrieben hat. Ja, und dass Sie diese Diskussion nicht zulassen als Journalistin, das ist praktisch das, was ich anprangere und was von übel ist. Solange Sie sagen, ne, der ist falsch, der irrt und so, aber das nicht auf die Bühne bringen, wo das inhaltlich diskutiert werden kann, sind Sie in meinen Augen keine seriöse Informationsquelle mehr.
Aber dann diese Faktenchecks, die sind ja nun also auch schon durchleuchtet, wie Sie fragen, wie Sie vorgehen, also die Versuche, die gibt es schon. Werden wir auch nicht klären können, glaube ich, in dieser Sendung.
Naja, es ist schon natürlich wichtig, dass wir Stimmen prüfen, bevor wir sie auch auf die Öffentlichkeit loslassen. Also man muss ja auch verhindern, dass Leute Desinformation in die Öffentlichkeit tragen. Und bevor ich einen Menschen interviewe, prüfe ich natürlich die Richtigkeit seiner Aussagen. Und jemand, der einfach Falschaussagen verbreitet, ist niemand, den ich interviewe.
Der aber stattfindet und Wirkungsmacht hat. Herr Forst, Sie sagen das ja selber auch an Ihrem Klinikeingang, wird auch debattiert. Wie ist denn das, wenn der Blick zu unseren Nachbarn, das haben wir überhaupt noch gar nicht gemacht. Wir haben ja sehr, sehr viel über Deutschland und vielleicht unser Verhältnis zur Impfung und zu Masken und zu diesen Regeln für die Krankenhäuser gesprochen. Findet das auch noch statt? Haben wir alle noch den Horizont und wissen, ob wir in Europa jetzt die Sonderlinge sind oder vorangehen oder irgendwie uns einordnen können mit den Nachbarstaaten von Dänemark bis Österreich?
Ich glaube, die Diskussion, die wir jetzt gerade in den letzten 5 Minuten hier gehört haben, ist ja symptomatisch. Das heißt also, der normale deutsche Bürger oder der normale Bürger ist ja gar nicht in der Lage, dieser inhaltlichen Diskussion weitestgehend zu folgen. Insbesondere, wenn er dann neben den großen öffentlich-rechtlichen Medien auch nochmal Teile der Zahlen und Veränderungen und Abwandlungen dann in den Social-Media-Kanälen liest. Ich glaube auch nicht, dass für uns eine große Rolle spielt, gezielt jetzt, was in anderen Ländern passiert, sondern wir haben mit Sehnsucht nochmal auf das Thema Impfregister geschaut. Andere Länder sind da deutlich weiter als wir. Wir haben uns gesagt, na, oder die Bundesregierung hat ja gesagt, machen wir dann doch nicht. Es wäre sicherlich einfacher, denn wir kriegen ja die nächste Diskussion, ist ja tatsächlich auch, was bleibt uns denn jetzt? Reicht genesen? Wie oft muss man sich jetzt impfen lassen? Was passiert, wenn das nächste Virus kommt? Muss sich dann wieder jeder impfen lassen? Und eben wurde auch mal kurz gesagt, naja, wir sind ja inzwischen ganz gut durchgeimpft. Nö, sind wir nicht. Wir sind bei 75-80%, aber wir haben eben immer noch 20%, die überhaupt nicht geimpft sind. Und die werden dafür Sorge tragen, dass dann womöglich ein neues Virus sich wieder gut verbreiten kann.
Sagt Herr Forst, der 3 Wochen im Koma lag in der ersten Alpha-Welle. Wir haben 26 Millionen, bestätigte Infektionen, so, das ist die Überschrift davon. Und an der Stelle vielleicht Herr Marz mit einer anderen Etage, über, wo wir uns jetzt vielleicht begegnen können. Wie haben Sie das denn persönlich gehandhabt? Wie sind Sie damit umgegangen mit Ihrer Corona-Infektion selber?
Naja, ich habe mich getestet und positiv und hatte erhebliche Krankheitssymptome und habe mich behandelt. Mein Hauptziel war, auf keinen Fall ins Krankenhaus zu kommen, mit der Gefahr, dann vielleicht auch noch beatmet werden zu müssen. Das habe ich durch intensive Selbstbehandlung, Infusionen und auch vor allen Dingen die Mittel, die verpönt sind, wie Ivermectin, habe ich mir besorgt und genommen. Und ich glaube, das hat mich gerettet.
Was ist denn das, Frau Berndt, Ivermectin?
Eigentlich ein Mittel gegen Parasiten. Das wird eben auch tatsächlich in gewissen Kreisen gehypt als ein Medikament, das helfen soll. Aber es gibt mittlerweile so gute und umfassende Studien dazu, die klar zeigen, das nützt nichts und natürlich hat es nie.
Herr Marz, genau. Und Sie können so gute Untersuchung, zum Beispiel in Indien, dass ganze Länderbereiche, die Menschen mit Ivermectin behandelt wurden. Also warum sagen Sie so einseitige Dinge, die Sie behaupten, die einfach falsch sind?
Nein, die sind nicht falsch. Es gibt dazu klare Studien, ja. Es gibt immer mal auch manche Studien, die nahelegen, dass das helfen würde. Und ich weiß, dass das in gewissen Kreisen sehr verbreitet wird. Aber jetzt gab es tatsächlich gerade in jüngster Zeit sehr umfassende, seriöse Studien mit Kontrollgruppen, mit einem guten Ansatz. Und die zeigen, nein, es nützt leider nichts. Wäre ja schön, weil das Mittel ist billig.
Sehr seriöse Studien über die Wirkung von Ivermectin und Hydrochloroquin, müssten eigentlich medial diskutiert werden. Und das geschieht nicht.
Doch, das geschieht, haben wir groß gemacht.
Eine einseitige Verurteilung. Ja? Und Sie nehmen praktisch nicht zur Kenntnis, dass in vielen anderen Ländern zum Beispiel Ivermectin zur Grundbehandlung gehört, mit großen Erfolgen, gerade in Indien. Ich finde es wirklich unangenehm, wenn so einseitig, und das ist wieder für mich propagandistisch, etwas behauptet wird und das andere einfach abgewertet wird, ohne es wirklich hinreichend diskutiert zu haben.
Sie argumentieren einseitig. Sie tun das, indem Sie sich rauspicken, was in Ihr Weltbild passt. Wir prüfen unabhängig und seriös die Lage der Dinge.
Nur, dass Sie unabhängig und seriös sind, das kann ich Ihnen nicht glauben.
Und jetzt aber, Herr Marzer, müssen Sie auch sagen, also diese Argumente oder Invektiven haben wir jetzt alle hier reichlich trefflich gesammelt, aber in Ihrem Beruf als Psychoanalytiker, wo kommt die Versöhnung?
Naja, also ich finde es erstmal gut, dass wir überhaupt auf diese Weise ins Gespräch kommen. Das ist ja eine meiner Hauptkritik, dass kritische Stimmen bisher aus den öffentlich-rechtlichen Medien ausgeklammert waren. Also dass Sie jetzt, der Deutschlandfunk, das beginnt, dass wir auf diese Weise überhaupt erstmal ins Gespräch kommen, obwohl natürlich das Format jetzt nicht geeignet ist, wirklich auf Inhalte einzugehen. Frau Berndt behauptet, ich behaupte mit dem, was ich weiß, aber wir können es nicht wirklich inhaltlich belegen. Das ist für mich die Lösung. Also ich plädiere schon seit langer Zeit wieder für den Sinn von runden Tischen, wo wirklich alle Positionen zu Wort kommen und inhaltlich diskutieren können und wo nicht diffamiert wird. Also ich richtig, du falsch oder moralisiert wird. Wie kann man nur sowas denken? Das ist ein Hauptgegenstand meiner Arbeit und das habe ich in der letzten Zeit oft getan. Kritiker und Befürworter, Geimpfte und Ungeimpfte ins Gespräch zu bringen, Zwiegespräche zu machen, um herauszufinden, was ist der Grund, weshalb sich jemand impfen lässt, was ist der Grund, weshalb sich jemand nicht impfen lässt oder dafür ist oder dagegen ist. Und kann man in jedem Fall kann man ganz persönliche, oft unbewusste Gründe finden. Und wenn das möglich ist, dass man sich dann auf diese Weise verständigen kann, dann geht auch die Spaltung aufzulösen. Dann geht die potenzielle Feindseligkeit aufzulösen, wenn man sich dann versteht, aha, du hast das so und so entschieden, weil du die und die Dinge weißt oder Probleme hast oder nicht hast und so weiter.
Frau Bernd, wie ist denn das dann vielleicht als eine Lösungsansatz von Ihnen an? Ja. Welches Format können Sie denn denken für sowas? Eine kurze Antwort noch.
Eine kurze Antwort. Ich finde es immer wichtig, ins Gespräch zu kommen. Aber man muss auch aufpassen, die Medien müssen aufpassen, dass sie nicht auch eine falsche Balance vorspiegeln. Beim Klimawandel haben sie das lange gemacht. Da war immer so ein Skeptiker in Diskussionsrunden dabei, der den Klimawandel an sich in Frage stellte. Und wenn die Wissenschaft einfach klar sagt, der Klimawandel ist da und er ist menschengemacht, dann hat es keinen Sinn, Diskussionsrunden so zu besetzen, weil es dann Desinformation wird.
Wie ist es denn, Herr Forst? Kommen jetzt die Affenpocken und verdrängen das auch in der medialen Berichterstattung oder sind Sie da ganz gelassen mit dem Blick aus dem Krankenhaus heraus?
Also die Affenpocken sehen wir im Moment gelassen. Wir haben in einem Krankenhaus eine Isolierstation, die aus Zeiten noch der Bundesregierung resultiert, als Bonn noch Bundeshauptstadt war. Und die wurde das ganze Jahr über vorgehalten, wenn aus irgendwelchen Ländern mal irgendwas eingeschleppt würde. Und die ist vorbereitet auch auf Affenpocken. Und das sehen wir vollkommen gelassen. Wir sehen eher das Problem, dass die Berichterstattung weiter dazu führen wird, dass die Front sich an unseren Empfang verlagert. Und dass leider durch die Berichterstattung immer mehr Leute auch sich abwenden von dem Thema Pflege und diesen spannenden Beruf nicht mehr ausüben wollen, weil ihnen das Gefühl vermittelt wird, der ist nicht mehr handhabbar. Dabei sind die Krankenhäuser durch, die haben alles getan und haben das im Griff heute und können sich wieder ganz normal der Arbeit der Patienten widmen.
Aus den Medien, aus dem Sinn haben wir Corona abgehakt. Danke fürs Mitmachen an alle, die sich eingeschaltet haben. Und an unsere Gäste, Christina Berndt, Journalistin und Autorin Süddeutsche Zeitung im Ressort Wissen, Hans-Joachim Marz, Psychoanalytiker und Autor in Halle, Michael Forst, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Johanniter-Kliniken in Bonn und am Mikrofon der Lebenszeit war Henning Hubert. Ihnen noch einen schönen Tag. Gleich Umwelt und Verbraucher heute mit Susanne Kuhlmann. Ein Thema, der kommende Tankrabatt. Und die Lebenszeit am kommenden Freitag moderiert Andreas Stopp und fragt eher pessimistisch die junge Generation und ihr Blick in die Zukunft.